Jetzt möchte ich gerne mit euch ein Bild anschauen. Das Bild, was ihr von den letzten Karfreitagen schon kennt, den Isenheimer Altar. Und ich möchte euch das heute ein bisschen erläutern und euch etwas hineinnehmen in dieses Bild. Ich empfinde, dass es kaum eine andere Kreuzesdarstellung gibt, die so krass und so echt schildert, was es eigentlich mit einer Kreuzigung auf sich hat und was damals passiert ist, als Jesus gekreuzigt wurde. Es gibt viele Kreuzigungsbilder, an denen gar nicht deutlich wird, wie schrecklich das war, sondern es gibt Kreuzigungsbilder, wo Jesus eher schon triumphatisch dargestellt wird als Herrscher. Natürlich stimmt das auch, weil er ist der Herr dieser Welt, aber er hat eben als Mensch auch real und fürchterlich gelitten. Dass er gekommen ist und Mensch geworden ist wie wir, bedeutet eben auch, dass er am Kreuz gestorben ist wie andere Gekreuzigte. Brutal und schrecklich, so wie es abgebildet ist. Die Füße aufeinander genagelt, die durchnagelten Hand- und Fußgelenke, die durchstoßene Brust, die Arme, die durch das Gewicht des hängenden Körpers nach unten gezogen werden, der mit Wunden übersäte Körper, der Kopf nach unten geneigt, mit einer Dornenkrone versehen. So sehr wurde Gottes Sohn erniedrigt und so sehr hat er gelitten zur Erlösung von uns Menschen. Die Kreuzigung war im gesamten Römischen Reich die schwerste Bestrafung. Sie wurde als Folterung zum Beispiel bei Landesverrat, Aufstand und Rebellion verhängt. Ziel war es, das Sterben der Verurteilten über eine möglichst lange anhaltende Tortur hinzuziehen und öffentlich zur Schau zu stellen. Nachdem die eigentliche Kreuzigung vollzogen war, vollendete sich der Leidensweg in unaussprechlich zum Tode führenden Schmerzen. Es gibt diverse Mutmaßungen und Vermutungen, wie dann der Tod eingetroffen ist. Schon allein die Schmerzen beim Durchbohren der Hand- und Fußgelenke müssen dramatisch gewesen sein. Das Gewicht des hängenden Körpers war eine Qual für die Arme. Hinzu kommt die Hitze, die gleißende Sonne, Schweiß, Hunger, Durst, 1000 Fliegen und keine Möglichkeit, sich zu bewegen, wobei dann eben auch noch in der Nacht die Kälte. Dieses Märtyrium spielte sich ganz bewusst in der Öffentlichkeit ab. Ganz bewusst sollte es abschreckend sein. Es wird von Kreuzigungen berichtet, wo die Opfer sich über Tage quälten, ehe sie dann durch den Tod erlöst wurden. Matthias Grünewald war der Künstler des Isenheimer Altars. Wir kennen seinen genauen Namen nicht. Vermutlich hieß er richtig Matthias Nithard, genannt Gotthard. Er wurde geboren in Würzburg zwischen 1460 und 1470. Wir wissen, dass er eine lange Zeit in Aschaffenburg lebte und der Isenheimer Altar sein bedeutendstes Kunstwerk ist. Im Jahre 1515 wurde dieses Werk vollendet. Es wurde hergestellt für eine Kirche in einem elsässischen Örtchen namens Isenheim. Diese Kirche und dieser Ort war etwas Besonderes, denn diese Kirche war zugleich Krankensaal des Antoniterklosters. Die Antoniter gingen zurück auf den Wüstenmönchsvater Antonius, Er wurde 251 in Mittelägypten als Sohn reicher Eltern geboren. Und mit 20 Jahren hat er den Ruf Jesu gehört: Willst du vollkommen sein, dann verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Das hat er dann getan und er ist in die Wüste gezogen, hat in der Wüste gelebt, im Gebet und indem er die Geheimnisse Gottes betrachtet hat. Das hieß aber nicht, dass er völlig einsam war, sondern es waren viele Menschen, die ihn aufgesucht haben in der Wüste, die ihn um Rat gefragt haben, ganz besonders viele Christen, die zu der damaligen Zeit unter Diokletian sehr unter Verfolgung litten. Es wird auch überliefert, dass er viele Kranke heilte, die zu ihm kamen. Und wenn keine Heilung geschenkt wurde von Gott, dann tröstete er sie. Auf diesem Fundament von Antonius, dem Wüstenheiligen, wurde 1095 in der Provence eine Gemeinschaft gegründet, eben die Antoniter, die sich der Krankenpflege widmeten. Sie breiteten sich sehr schnell in ganz Europa aus. Und sie hatten dann Krankenhäuser und Hospize, würde man heute sagen, besonders für Pestkranke, Cholerakranke und Menschen, die am sogenannten Mutterkornbrand erkrankt waren. Das Mutterkorn war ein giftiger Pilz, der in Getreideähren entstand. Wenn dieser Pilz im Mehl war, und das war besonders dann der Fall, wenn es nasse Jahre gab und Missernten, dann kam es zu dieser Erkrankung und diese Erkrankung führte zum Verfaulen von Gliedmaßen und zu starken Krämpfen. Man konnte im Mittelalter diese Krankheit nur aufhalten, indem man die Gliedmaßen amputierte. Und diese Kranken waren dann zwar am Leben, aber eben durch ihre Behinderung nicht mehr arbeitsfähig und damit auch nicht versorgt zu der damaligen Zeit, wo es eben auch noch keine Versicherungen gab. Und die Antoniter nahmen diese Kranken auf in ihre Klöster. Sie wurden nicht nur dort medizinisch behandelt, sondern sie durften auch dort bleiben. Und so wurden Antoniterklöster in der Zeit zu Rettungsinseln für derart Leidende. Eben so ein Kloster war es, in dem der Isenheimer Altar stand und für den der Isenheimer Altar gemalt wurde. Und die Kranken sahen diese Bilder. Und lasst uns jetzt die Kreuzigungsszene näher anschauen. Jesus ist hier im Gegensatz zu vielen anderen Kreuzigungsbildern bereits gestorben. Der leicht geöffnete Mund deutet es an. Sein Kopf ist von einer ungewöhnlich großen, martialisch dargestellten, gewaltigen Dornenkrone gekrönt. Sie ist nicht nur wie sonst manchmal dargestellt ein Kranz, der auf dem Kopf aufliegt, sondern diese Dornenkrone geht tief bis in die Stirn, bis zu den Schultern und zum Nacken hin. Sein Körper ist voller Blut und Wunden, die Lippen sind blau angelaufen, Zunge und Zähne sind sichtbar. Stacheln stecken im Oberkörper und in Armen als Hinweis auf die erlittene Geißelung. Sein Leib weist eitrige Schwären auf, die man auch als Pestbeulen interpretieren könnte oder Symptome dieser Mutterkornerkrankung. Der gesamte Körper ist gelblich, grün gefärbt. Die Hände mit ihren sichtlich sehr starken, großen, vergrößerten Fingern scheinen sich verkrampft in den Himmel zu bohren, wie in einem letzten Aufschrei: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das herabfließende Blut, die Dornenkrone und der zerfetzte Lendenschurz kennzeichnen die völlige Zerstörung und Erniedrigung der menschlichen Natur Jesu. Unter dem Kreuz sind auf der linken Seite seine Mutter Maria, Maria Magdalena und Johannes der Jünger zu sehen und rechts Johannes der Täufer. Johannes der Täufer scheint eigentlich nicht ins Bild zu passen, denn er war zu diesem Zeitpunkt schon tot. Vielleicht war das der Grund, warum Matthias Grünewald ihn auf die rechte Seite gestellt hat und nicht wie die allen anderen auf die linke. Aber dem Maler ging es offensichtlich auch nicht um eine historisch exakte Darstellung, sondern um eine Botschaft. Johannes der Täufer deutet mit einem überlangen Zeigefinger auf Jesus und hinter ihm sehen wir eine Schrift. Da steht, Illim oportet crescere me autem minui, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Johannes 3, Vers 30. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Johannes war derjenige, der Jesus den Weg bereitet hat am Jordan. Er hat auf den kommenden Messias hingewiesen. Er hat gesagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Nun ist das Erlösungswerk Christi vollbracht. Die Ankündigung Johannes des Täufers haben sich erfüllt. Unter ihm ein Lamm mit einem Kreuz. Es blutet aus der Seite. Und das Blut wird aufgefangen in einen Kelch. Das feiern wir im Abendmahl. Das ist mein Blut, das vergossen ist zur Vergebung eurer Sünden. Dieses Blut fließt auf dem Bild aus der Seite des Lammes und aus der Seite Jesu. Man hat ihm die Seite aufgeschlitzt, um zu schauen, ob er schon tot ist. Und Blut und Wasser kamen heraus. Das Blut hatte sich schon in seine Bestandteile aufgelöst. Und so wussten sie, dass er tot war. Dabei steht das Blut für das Abendmahl und das Wasser für die Taufe. Durch beides bekommen wir Anteil an seinem Tod für uns. Links vom Kreuz sehen wir Maria, die Mutter Jesu, den Jünger Johannes und Maria Magdalena. Maria Magdalena erkennen wir an dem Salbgefäß, das auf der Erde vor ihr steht. Sie hatte als Zeichen ihrer Liebe zu Jesus ihn mit dem Kostbarsten, was sie hatte, die Füße gesalbt. Keiner hat es damals verstanden, bis auf Jesus, der es annahm als Zeichen ihrer Liebe und auch als Zeichen seines nahenden Todes. Maria Magdalena hat ihr Gesicht in Richtung des Gesichtes Jesu gewandt und ihre Hände mit flehendem Gebet, verschränkten Fingern nach oben gerichtet. Sie ringen mit ihrem Schicksal und drücken ihr großes Leid und ihre Verzweiflung aus. Sie scheinen im Schmerz zu zerbrechen. Ebenso wie Maria Magdalena leidet auch die Mutter Jesu unter dem Tod ihres Sohnes. Ihr Gesicht ist leichenblass. Es hat den Anschein, als sei sie ohnmächtig zusammengebrochen und bildet mit ihrem abgeknickten Oberkörper eine Parallele zu den ausgestreckten Armen Jesu. Untersuchungen haben gezeigt, dass Matthias Grünewald die Figur der Maria mehrfach übermalt und überarbeitet hat. Ursprünglich stand sie aufrecht, den Blick auf ihren toten Sohn gerichtet und die Hände gefaltet. Ihre Augen sind geschlossen. Aber unter den geschlossenen Augen, und das hat man auch durch Untersuchungen festgestellt, sind Augenlider, sind Augäpfel samt Iris und Pupillen zu sehen, die auf den Gekreuzigten schauen. Anders als die Hände bei Maria Magdalena drücken ihre Hände eher Ergebenheit aus, als habe sie nicht zum ersten Mal in ihrem Leben angenommen, was Gott ihr zumutet. Aufgefangen wird Maria durch den Jünger Johannes. Er ist der Einzige, der nicht in Richtung des Kreuzes blickt, sondern klagend Maria, die Mutter Jesu, anschaut. Auch sie ist im Laufe der Entstehung des Altars von Grünewald übermalt und korrigiert worden. Der Himmel ist schwarz. Es ist Finsternis über dem Land. Zur Nachmittagszeit. Es passierte etwas, das kosmische Auswirkungen hatte. Dies war keine normale Kreuzigung. In Matthäus 27 heißt es: Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Die Gräber öffneten sich und die Leiber vieler Heiligen, die entschlafen waren, wurden auferweckt. Nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als der Hauptmann und die Männer, die mit Jesus zusammen ihn bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie und sagten: Wahrhaftig, das war Gottes Sohn. Unter der Kreuzigungsszene auf der sogenannten Predella sehen wir die Kreuzesabnahme Christi. Zu sehen ist der Jünger Johannes, der mit Hilfe eines Tuches den Leichnam Jesu anhebt, um ihn in den geöffneten Sarkophag zu legen. Die tief verschleierte Maria und Maria Magdalena schauen händeringend und schmerzerfüllt zu. Es ist ebenfalls eine symbolische Darstellung, denn in den vier Evangelien lesen wir nicht, dass Johannes dabei ist bei der Kreuzabnahme. Da die geschlossene Predella sowohl mit der Kreuzigungsszene der ersten Schauseite als auch mit der Szene der zweiten Schauseite betrachtet werden kann, nämlich mit der Verkündigung, Geburt und Auferstehung, ergibt sich eine besondere theologische Aussage. Vordergründig betrachtet passt das Bild der Kreuzesabnahme natürlich sehr gut zur Kreuzigungsszene. In Verbindung mit der zweiten Schauseite, das ist sie, deutet die Predella auf eine wichtige Botschaft. Die Verlängerungslinie des halb aufgerichteten Leichnams Jesu führt direkt zum Auferstandenen rechts. Grünewald verdeutlicht etwas, was sehr wichtig ist. Weihnachten in der Mitte, Kreuzigung und Auferstehung gehören untrennbar zusammen. Um was geht es bei dieser Kreuzigung? Jesus stirbt für uns. Er trägt unsere Sünden und er macht sich eins mit all denen, die je in dieser Welt leiden müssen. So die Aussage der Bibel. Hier vollendet sich, was wir Inkarnation, Menschwerdung nennen. Menschwerdung Gottes. Er wurde Mensch und er hat sich identifiziert bis dahin in das schlimmste Leiden hinein. Bis hinein zu unserem Tod und ganz besonders bis hinein in den Tod besonders leidender Menschen. Er hat es sich nicht nur angesehen, sondern er hat es mit uns gefühlt. Er ist nicht nur im Himmel geblieben, sondern er ist hinabgekommen als Baby, ohne dass er sich selbst seiner Gottheit noch bewusst war, bis hin zum Sterben und zum Tod. Grünewald zeigt die Haut Jesu grausam zerrissen von den Geißelhieben, derart, dass man unwillkürlich den Blick abwendet und zugleich doch nicht abwenden kann. Dieser Leib erscheint als Anzeige all der unsagbaren Grausamkeiten, die Menschen anderen Menschen antaten und antun. Der Leiden, die ihnen widerfuhren und widerfahren. Diese Haut sagt den Kranken von Isenheim buchstäblich, ich stecke in eurer Haut. Euer Leiden ist mein Leiden. Gott tut in seiner Liebe den ersten Schritt. Er gibt sich hin, ganz und gar, für uns. Damit wir Gemeinschaft mit dem Vater haben können, damit unser Tod nicht das Letzte ist. Wisst ihr nicht, dass wir alle, die auf den Tod Jesu Christi getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod. Heißt es Römer 6. Aber, so fährt Paulus dann fort, wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein. Die bange Lebensfrage der Kranken in ihrem Leiden, das in sich Versuchung zur Verzweiflung birgt, war, wie soll es weitergehen? Die Einladung zum Glauben heißt, lass dich ein. Auf den, in dessen Fleisch und Blut, in dessen Haut sich leibhaftig Gott mit sich uns eingelassen hat, um uns heil werden zu lassen.